Ihr dürft gerne den Text aufschlagen, er steht in Apostelgeschichte 18, die Verse 1 bis 28. Apostelgeschichte 18, 1 bis 28. Hierauf verließ Paulus Athen und begab sich nach Korinth. Dort traf er einen Juden namens Aquila, der aus Pontus stammte und erst vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil der Kaiser Claudius alle Juden aus Rom hatte ausweisen lassen. Paulus besuchte die beiden, und weil er das gleiche Handwerk betrieb wie sie, blieb er bei ihnen wohnen und arbeitete mit ihnen zusammen. Sie waren nämlich nach ihrem Handwerk Zeltmacher. In der Synagoge aber besprach er sich an jedem Sabbat und suchte Juden wie Griechen zu gewinnen. Als dann Silas und Timotheus aus Mazedonien eingetroffen waren, widmete sich Paulus ganz der Lehrtätigkeit und bezeugte den Juden nachdrücklich, dass Jesus der Messias sei. Weil sie aber nichts davon wissen wollten und Lästerreden führten, schüttelte er den Staub von seinen Kleidern ab und sagte zu ihnen: Euer Blut komme auf euer Haupt, ich bin unschuldig. Von nun an wende ich mich an die Heiden. Damit ging er von dort weg und begab sich in das Haus eines Heidenjuden namens Titius Justus, dessen Haus an die Synagoge anstieß. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, wurde mit seinem ganzen Hause gläubig an den Herrn, und ebenso kamen viele Korinther, die Paulus predigen hörten, zum Glauben und ließen sich taufen. Der Herr aber sagte zu Paulus bei Nacht in einem Traumgesicht: Fürchte dich nicht, sondern rede weiter und schweige nicht, denn ich bin mit dir, und niemand soll sich an dir vergreifen und dir ein Leid antun, denn ich habe ein zahlreiches Volk in dieser Stadt. So blieb denn Paulus 1,5 Jahre dort und lehrte das Wort Gottes unter ihnen. Als aber Gallio Statthalter von Griechenland geworden war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl des Statthalters mit der Beschuldigung: Dieser Mensch verleitet die Leute zu einer Gottesverehrung, die gegen unser Gesetz verstößt. Als Paulus sich nun dagegen verantworten wollte, sagte Gallio zu den Juden: Wenn irgendein Verbrechen oder ein böswilliges Vergehen vorläge, ihr Juden, so würde ich eure Klage selbstverständlich angenommen haben. Wenn es sich jedoch nur um Streitfragen über eine Lehre und über Benennungen und über das für euch gültige Gesetz handelt, so müsst ihr selbst zusehen. Über solche Dinge will ich nicht Richter sein. Damit wies er sie von seinem Richterstuhl weg. Da fielen alle über Sosthenes, den Vorsteher der Synagoge, her und verprügelten ihn vor dem Richterstuhl. Gallio aber kümmerte sich nicht weiter darum. Nachdem Paulus dann noch längere Zeit in Korinth geblieben war, nahm er von den Brüdern Abschied und trat die Seefahrt nach Syrien an, und zwar zusammen mit Priscilla und Aquila, nachdem er sich in Kenchrea das Haupt hatte scheren lassen, weil er ein Gelübde getan hatte. Sie kamen dann nach Ephesus, wo Paulus sich von jenen beiden trennte, er selbst aber ging in die Synagoge und unterredete sich mit den Juden. Als sie ihn aber baten, er möchte noch länger dort bleiben, ging er nicht darauf ein, sondern nahm Abschied von ihnen mit den Worten: Ich muss durchaus das bevorstehende Fest in Jerusalem feiern, aber so Gott will, werde ich später zu euch zurückkehren. Dann fuhr er zu Schiff von Ephesus ab, landete in Caesarea, ging nach Jerusalem hinauf, wo er die Gemeinde begrüßte, und zog dann nach Antiochia hinab. Nachdem er dort einige Zeit zugebracht hatte, brach er wieder auf, durchwanderte von einem Ort zum anderen das galatische Land und Phrygien und stärkte überall die Jünger durch Zuspruch. Inzwischen war ein Jude namens Apollos, der aus Alexandria stammte, ein gelehrter Mann, der in den Heiligen Schriften außerordentlich bewandert war, nach Ephesus gekommen. Er hatte Unterweisung über den Weg des Herrn erhalten, redete mit glühender Begeisterung und trug das auf Jesus Bezügliche richtig vor, obgleich er nur von der Taufe des Johannes wusste. Dieser Mann fing dann auch an, in der Synagoge freimütig zu reden. Als Priscilla und Aquila ihn gehört hatten, traten sie mit ihm in Verbindung und setzten ihm die Lehre Gottes noch genauer auseinander. Als er dann nach Griechenland hinüberzureisen wünschte, bestärkten die Brüder ihn in dieser Absicht und schrieben an die Jünger in Korinth, sie möchten ihn freundlich aufnehmen. Nach seiner Ankunft leistete er denen, die gläubig geworden waren, durch seine Gnadengabe die erfreulichsten Dienste. Denn in schlagender Weise widerlegte er die Juden öffentlich, indem er aus den Heiligen Schriften nachwies, dass Jesus der Messias sei. Ich möchte gerne noch mal kurz beten, ich dürfte gerne dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke für diesen Bericht der Mission damals in Korinth. Danke dafür, Herr, dass wir solche Schriftstücke haben und sehen, wie das damals war. Und ich bitte dich aber auch darum, dass wir etwas daraus lernen für unser Leben heute, dass du uns stärken kannst durch dein Wort und dass wir mit neuem Mut auch in die nächste Woche starten können. Bitte segne du uns und hilf du mir, dein Wort richtig weiterzugeben. Amen. Ich habe die Predigt genannt, Jesus möchte dich gebrauchen. Und das ist uns, denke ich, allen grundsätzlich mal klar. Aber manchmal haben wir so Gedanken wie, hier unter diesen Menschen, soll ich da wirklich von Jesus reden? Oder ich weiß viel zu wenig aus der Bibel, wie soll ich denn da meinen Herrn bezeugen? Oder wie soll ich als Schüler oder Student meinem Lehrer oder Professor Zeugnis geben, der lacht mich doch aus? Unser Text heute zeigt uns, dass Jesus seine Leute überall gebrauchen möchte. Egal unter welchen Voraussetzungen und auch egal unter welchen Umständen. Und deswegen heißt die Predigt ja auch, Jesus möchte dich gebrauchen. Und drei Punkte möchte ich rausgreifen. Der erste heißt, Jesus möchte dich gebrauchen, überall. Der zweite, Jesus möchte dich gebrauchen, trotz schlechter Voraussetzungen. Und der dritte, Jesus möchte dich gebrauchen, trotz Unterschieden. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Jesus möchte dich gebrauchen und das überall. In Apostelgeschichte 17, da ging es um die Missionstätigkeit von Paulus in Athen. Da hat uns der Thomas eine Predigt drüber gehalten. Jetzt verlässt Paulus Athen und kommt nach Korinth. Warum er diesen Entschluss gefasst hat, wird uns hier nicht berichtet. Denn eigentlich nach Apostelgeschichte 17, Vers 15, hätte er vorgehabt, in Athen auf Silas und Timotheus zu warten. Und Korinth war jetzt zwar die nächstgrößere Stadt von Athen aus, aber menschlich gesehen war es eigentlich eine unmögliche Stadt, um zu evangelisieren. Kurz zur Situation in Korinth und zur Geschichte von Korinth. Im Jahr 146 vor Christus war das alte Korinth von den Römern zerstört worden, wurde eingenommen und komplett niedergemacht. Lag dann 100 Jahre lang in Trümmern, bis es dann ungefähr 100 Jahre später wieder aufgebaut wurde. Es war also zur Zeit von Paulus noch eine relativ junge bzw. moderne Stadt. Diese Stadt hatte zwei Häfen, eine nach Osten ausgerichtet, eine nach Westen und war damit ein Umschlagplatz für den Handel zwischen dem östlichen und westlichen Mittelmeer. In der Stadt trafen krasse Gegensätze aufeinander. Einerseits gab es die ganzen Reichen, die Reeder und die Werftbesitzer und die Händler, die sich an diesem Handel eine goldene Nase verdienten. Andererseits gab es eine ganze Heerschar von Sklaven, die auf den Schiffen, in den Werften, in den Läden, im Hafen schuften mussten. Also da trafen schon mal verschiedene Gegensätze aufeinander. Dann hatte Korinth auch keine alteingesessene Bevölkerung, weil es noch eine relativ junge Stadt war, sondern dort trafen einfach ganz viele Völker und Kulturen aus Ost und West zusammen. Ein richtiger Schmelztiegel der verschiedenen Menschen, Kulturen und auch Religionen. Korinth war eine ziemlich verdorbene Stadt. Die Unsittlichkeit der Korinther war sprichwörtlich und korinthisieren hat damals bedeutet, dass man seine Lüste und Triebe einfach völlig skrupellos ausgelebt hat. Man könnte also Korinth auch Sodom und Gomorra 2.0 nennen. Oder wenn man einen modernen Vergleich sucht, dann war Korinth vielleicht eine Mischung aus Lorette de Mar, Las Vegas und Hamburg. In Korinth stand ein Tempel der Göttin Artemis, in dem viele Tempelprostituierte beschäftigt waren. Und auch in den anderen Götzentempeln in Korinth konnte man mit den Tempelsklavinnen Sex zur Ehre der jeweiligen Götzen haben. Also wirklich ein verdorbenes Pflaster, diese Stadt. Ist nicht unbedingt die Stadt, die man sich jetzt als Stadt mit einer blühenden Missionsarbeit vorstellt, sage ich mal. Und man fragt sich dann schon, warum geht Paulus dorthin? Warum geht er in diese Stadt, die eigentlich so schlechte Voraussetzungen hat? Und die Antwort, die finden wir in den Versen 9 und 10 von Kapitel 18 von unserem Text. Dort heißt es: Der Herr aber sagte zu Paulus bei Nacht in einem Traumgesicht: Fürchte dich nicht, sondern rede weiter und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich an dir vergreifen und dir ein Leid antun, denn ich habe ein zahlreiches Volk in dieser Stadt. In dieser Stadt lebten also viele Menschen, die zu Gottes Volk gehören sollten. Und Paulus ist das Werkzeug, das Gott benutzen möchte, um diesen Menschen zu sagen, dass sie zu Gottes Volk gehören sollen. Und da treffen wieder zwei für uns so scheinbar unvereinbare Gegensätze aufeinander. Auf der einen Seite die Erwählung Gottes, der sagt, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und auf der anderen Seite auch das menschliche Zutun, rede und schweige nicht. Diese Menschen, die zu Gottes Volk gehören, die müssen das mitbekommen, die müssen das hören, die müssen das verkündigt bekommen, dass sie dazugehören sollen. Ich finde es immer wieder spannend, das zu beobachten, wie diese für uns so scheinbar gegensätzlichen Dinge in Gottes Wort gar kein Problem sind, das nebeneinander hinzustellen. Und wenn unser Herr Jesus zu Paulus gesagt hat, er soll nach Korinth gehen, weil er dort ein großes Volk hat, kann es dann sein, dass Gott auch dort, wo er uns hinsendet, ein großes Volk hat? Bei Heidenhain oder bei BSH oder in welchem Betrieb du auch immer arbeitest, in deiner Schule oder deiner Uni, in deiner Verwandtschaft, deinem Freundeskreis, deiner Nachbarschaft, deinem Sportverein. Ich glaube, der Gedanke ist nicht ganz abwegig. Und selbst wenn es an dem Ort, wo Gott dich hingestellt hat, vielleicht nicht die große Ernte gibt, wie sie Paulus in Korinth hatte, dann gilt trotzdem die Aufforderung auch für dich an deinem Ort, rede und schweige nicht. Durch das, was wir sagen und tun, sind wir Zeugen Jesu in dieser Welt. Und das, was wir gemeinhin als Gottesdienst bezeichnen, also diese 1,5 bis 2 Stunden Sonntagvormittags, die sind eigentlich ja eher eine Art Auftankstation für uns. Indem wir hier Gott in Liedern und Gebeten anbeten, uns gegenseitig durch Zeugnisse und Predigten ermutigen und ermahnen, werden wir ausgerüstet für den eigentlichen Gottesdienst. Und zwar für die vielen Stunden, die wir in dieser Welt leben und wo wir dieser Welt unseren Glauben an Jesus bezeugen dürfen. Ihr kennt sicherlich alle die Stelle aus Römer 12, Vers 1. Ich möchte sie mal aus einer moderneren Übersetzung lesen. Römer 12, Vers 1. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Vielleicht kommt dir ja der Ort, an den Gott dich gestellt hat, als der denkbar schlechteste Ort vor, um ein Zeugnis für Jesus zu sein. Korinth war, wie gesagt, auch nicht gerade das Missionsziel Nummer 1. Und vielleicht geht es dir an deinem Ort genauso, wie es Paulus ging, als er nach Korinth kam. Er berichtet es nämlich den Korinthern in seinem ersten und dem ersten uns überlieferten Korintherbrief, 1. Korinther 2, Vers 3, berichtet er das folgendermaßen. 1. Korinther 2, Vers 3. Dabei trat ich mit Schwachheit und mit Furcht und großer Ängstlichkeit bei euch auf. schreibt der große Apostel Paulus, der auch Angst hatte, der auch manchmal vielleicht lieber davongelaufen wäre, als hinzugehen, aber der hingehen konnte, weil ihn Jesus gesandt hat. Lass dich also nicht von den Umständen abhalten, sondern schau auf Jesus, der dich überall gebrauchen kann und auch gebrauchen möchte. Wir kommen zum zweiten Punkt. Jesus möchte dich gebrauchen, trotz schlechter Voraussetzungen. Als Paulus in Korinth ankommt, da geht er nach seiner bewährten Missionsstrategie vor. Er spricht mit den Juden in der Synagoge. Sie waren ja das Volk, das seit Jahren auf den Messias gewartet hat und bei denen er eben nicht bei Adam und Eva anfangen musste, sondern ihnen direkt Jesus als den verheißenen Messias bezeugen konnte. Das sind eigentlich die besten Voraussetzungen. Ein vorbereitetes Volk, das Sehnsucht hat nach dem Messias, denen zu sagen, der Messias ist bereits gekommen, Jesus, super Voraussetzungen, aber in Korinth war das leider etwas anders. Wir lesen nochmal die Verse 5 und 6 aus Kapitel 18. Als dann Silas und Timotheus aus Mazedonien eingetroffen waren, widmete Paulus sich ganz der Lehrtätigkeit und bezeugte den Juden nachdrücklich, dass Jesus der Messias sei. Weil sie aber nichts davon wissen wollten und Lästerreden führten, schüttelte er den Staub von seinen Kleidern ab und sagte zu ihnen, euer Blut komme auf euer Haupt, ich bin unschuldig. Von nun an wende ich mich an die Heiden. Also die Angehörigen des Volkes, dessen sehnlichster Wunsch war, das Kommen des Messias zu erleben, genau dieses Volk lehnt das Evangelium ab, lehnt Jesus als Messias ab und sie sagen zu Paulus, lass uns in Ruhe mit diesem Blödsinn, geh weg, wir wollen es nicht hören. Und jetzt könnte er natürlich sagen, ich habe es versucht, sie wollen nicht hören, ich gehe ganz woanders hin. Und das macht er zwar auch ein Stück weit, aber er geht nicht weit weg, sondern er verlässt nicht mal die Stadt Korinth, sondern er geht nur ein einziges Haus weiter. Davor predigt er in der Synagoge, danach geht er in das Haus direkt daneben. Kann man in Vers 7 nachlesen. Und dort kann er lehren, wahrscheinlich weil der Hausherr dem Evangelium gegenüber offen ist, vielleicht auch schon bekehrt war. Und jetzt, als er nicht mehr in der Synagoge predigt, sondern ein Haus weiter, jetzt kommt Crispus, der Synagogenvorsteher, zum Glauben. Und da muss man doch sagen, Gott hat irgendwie schon Humor. Einer der Männer, der Paulus wahrscheinlich, als er in der Synagoge gepredigt hat, abgelehnt und vielleicht ausgelacht hat, findet jetzt zum lebendigen Glauben, als die Verkündigung ein Haus weiter nebenan weitergeht. Und ich finde es irgendwie schon zum Schmunzeln. Aber das zeigt uns auch, dass wir uns durch schlechte Voraussetzungen oder durch Rückschläge nicht entmutigen lassen brauchen. Wir müssen nicht alles hinwerfen, weglaufen, sondern wir dürfen einfach einen Schritt weitergehen und da weitermachen. Gott hat viele Wege, um die Menschen, die er erreicht haben möchte, zu erreichen. Und er kann diese Menschen auch durch uns erreichen, wenn wir uns von ihm gebrauchen lassen. Ein weiteres Beispiel für nicht ganz optimale Voraussetzungen waren auch Aquila und Priscilla. Wir haben gelesen, dass sie noch gar nicht lange in Korinth gewohnt haben, weil sie waren davor in Rom zu Hause. Aber aus Rom wurden sie ausgewiesen, weil der Kaiser Claudius keine Juden in Rom haben wollte. Sie waren also Flüchtlinge. Flüchtlinge, die von Rom nach Korinth gekommen sind. Und hier waren sie gerade dabei, sich wieder eine Existenz aufzubauen. Und genau diese beiden, die nehmen Paulus als Mitarbeiter und Mitbewohner auf. Sie sind bereit, ihm praktisch zu helfen, obwohl sie sicherlich ihre eigenen Herausforderungen hatten, ihre eigenen Kämpfe. Aber Gastfreundschaft zu üben oder anderen auch praktisch mit der Hand am Arm zu helfen, auch das ist Gottesdienst. Auch bei Apollos, der uns im letzten Teil von Kapitel 18 vorgestellt wird, sehen wir, dass er bereit war, sich für Jesu Sache einzusetzen, obwohl er noch nicht die optimalen Voraussetzungen hatte. Über ihn lesen wir in den Versen 24 und 25 Folgendes. Inzwischen war ein Jude namens Apollos, der aus Alexandria stammte, ein gelehrter Mann, der in den Heiligen Schriften außerordentlich bewandert war, nach Ephesus gekommen. Er hatte Unterweisung über den Weg des Herrn erhalten, redete mit glühender Begeisterung und trug das auf Jesus Bezügliche richtig vor, obgleich er nur von der Taufe des Johannes wusste. Einerseits ein Mann mit den besten Voraussetzungen. Er war redegewandt, er kannte sich im Alten Testament aus wie in seiner Westentasche, er war von Jesus begeistert. Aber andererseits wusste er gar nicht über alles Bescheid. Er kannte nur die Taufe des Johannes, die eine Bußtaufe war. Und von der Taufe, die Jesus seinen Jüngern aufgetragen hatte, Matthäus 28, Vers 19, da wusste er nichts. Matthäus 28, Vers 19, dort steht, darum geht hin und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und diese Taufe, die also ein Symbol dafür ist, dass in dem Menschen, der getauft wird, eine Umkehr stattgefunden hat, dass er durch den Glauben an Jesus zu einem Kind Gottes wurde, diese Taufe kannte Apollos noch nicht. Und trotzdem sprach er mit glühender Begeisterung von Jesus. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, er wusste ja gar nicht, dass er das nicht weiß. Von daher war ihm gar nicht bewusst, dass seine Voraussetzungen nicht optimal waren. Aber trotzdem ist er für mich eine Ermutigung. Denn dieser Apollos zeigt mir, ich muss nicht alles wissen. Ich muss nicht auf jede Frage eine Antwort haben, um anderen von Jesus weitersagen zu können. Es kommt nicht darauf an, ob ich möglichst viel im Kopf habe, sondern es kommt darauf an, dass ich Jesus im Herzen habe. Und wovon das Herz voll ist, davon redet dann auch der Mund. Und wenn du Jesus lieb hast und möchtest, dass andere Jesus auch lieb gewinnen, dann rede von ihm, bezeuge ihn. Und du musst nicht auf jede Frage eine Antwort haben. Du musst keine hundertprozentig wasserdichte Endzeittheologie haben. Du musst nicht perfekt sein. Das Einzige, was du brauchst, ist ein Herz, das Jesus liebt. Der dritte Punkt, Jesus möchte dich gebrauchen, trotz Unterschieden. Als dieser Apollos dann begeistert von Jesus predigt, da fällt den beiden Zuhörern, Aquila und Priscilla, auf, dass dieser Mann noch gar nicht alles über Jesus weiß. Also treten sie mit ihm in Verbindung und reden mit ihm ausführlicher über das Evangelium. Und ich finde es schön, wie die drei da geschwisterlich miteinander umgehen offensichtlich. Da kommt ein hochgebildeter und redegewandter Mann in die Synagoge und lässt sich dann aber nach seiner Predigt von zwei einfachen Handwerkern korrigieren. Apollos hatte also einerseits die Demut, sich korrigieren zu lassen, und Aquila und Priscilla hatten den Mut, ihn anzusprechen und auf Ungereimtheiten in seiner Lehre hinzuweisen. Und beides brauchen wir auch in der Gemeinde und in unserem Leben. Einerseits Mut, um Dinge anzusprechen, und Demut, um uns korrigieren zu lassen. Wenn dich also das nächste Mal jemand korrigiert, zurechtweist oder ermahnt, dann hörst dir an, ohne innerlich die Augen zu verdrehen, und prüf in Ruhe, ob derjenige Recht hat mit seiner Kritik. Und wechsel nicht gleich, wenn die kleinste Kritik kommt, in den Verteidigungsmodus. Und wenn dir bei anderen etwas auffällt, was deiner Meinung nach nicht in Ordnung ist, dann hab den Mut und sprich es mit demjenigen liebevoll an. Hier in der Gemeinde sind wir doch Geschwister, und unter Geschwistern muss man sich doch auch liebevoll umeinander kümmern. Und zur Liebe gehört auch dazu, dass man mal was korrigiert, was beim anderen vielleicht falsch läuft. Dasselbe gilt aber auch für unser Verhalten in der Welt. Wenn dein Abteilungsleiter, dein Chef, dein Lehrer, dein Professor etwas sagt oder verlangt, das sich gegen Gott richtet, dann hab den Mut, das anzusprechen. Hab den Mut, das Richtige zu tun oder zu sagen, auch wenn der, mit dem du es zu tun hast, vielleicht viel gebildeter oder höher gestellt ist als du. Und nachdem sich dieser Apollos etwas hatte sagen lassen, ist dann auch bereit, nach Korinth zu reisen und die dortige Gemeinde zu stärken. Und dann lesen wir von ihm in den Versen 27 und 28. Als er dann nach Griechenland hinüberzureisen wünschte, bestärkten die Brüder ihn in dieser Absicht und schrieben an die Jünger in Korinth, sie möchten ihn freundlich aufnehmen. Nach seiner Ankunft leistete er denen, die gläubig geworden waren, durch seine Gnadengabe die erfreulichsten Dienste. Denn in schlagender Weise widerlegte er die Juden öffentlich, indem er aus den Heiligen Schriften nachwies, dass Jesus der Messias sei. Und da sehen wir, die Kritik der beiden Handwerker, die hatte diesen hochgebildeten Mann nicht schwächer, sondern stärker gemacht. Ich denke, bei uns ist es auch oft das Problem, dass wir Kritik als einen Angriff auf uns sehen. Stattdessen sollte man Kritik viel eher als eine Chance sehen, wachsen zu können. Apollos ist daran gewachsen und ich wünsche mir, dass ich das auch lerne, an Kritik zu wachsen, so wie der Apollos das vorbildlich uns vorlebt. Ja, ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben heute Morgen gesehen, dass uns unser Herr in dieser Welt gebrauchen möchte. Und er möchte uns an jedem Ort gebrauchen, trotz scheinbar schlechter Voraussetzungen und trotz aller Unterschiede. Ich wünsche uns, dass wir unser ganzes Leben als Gottesdienst sehen können. Amen.